Erst Mandanten betrogen, jetzt auf der Anklagebank. Ein Anwalt wehrt sich. Wir sprechen heute darüber, wie ein ehemaliger Anwalt andere Menschen, seine eigenen Mandanten um ihr Geld gebracht hat und welche Geschichten dahinter stecken. Es wird juristisch, es wird menschlich, wie immer bei uns. Und wie immer ist der Prozess frisch und wie immer waren wir auch dabei. Die neue Folge hören Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Abo und neuen Stoff aus dem Gerichtssaal in Thüringen. Gibt's ja alle zwei Wochen montags und jetzt geht's los. Und wenn es juristisch knifflig wird, dann ist unsere MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann nicht weit weg und jetzt ist sie bei mir. Hi Conny.
Hallo Olli.
Wir sind im Landgericht Mühlhausen und tatsächlich sitzt wieder mal ein Anwalt auf der Anklagebank. Eigentlich kommt sowas ganz, ganz selten vor, aber vor gut einem halben Jahr haben wir schon mal über so einen ähnlichen Fall gesprochen. Anderer Fall, aber trotzdem gern da noch einmal nachhören. Und der hatte sogar munter weiterverhandelt damals, während er quasi auf der Anklagebank sitzen sollte. Heute, wie gesagt, etwas anders. Conny, erzähl doch mal, worum geht's uns?
Also genau genommen saßen drei Anwälte auf der Anklagebank, zwei Verteidiger in Robe und einer, der hat schon keine Zulassung mehr. Der war der Angeklagte. Man könnte jetzt meinen, dass das in Thüringen häufig vorkommt, mitnichten. Also ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe einen Fall mal vor 30 Jahren gehabt und jetzt sind es halt mal zwei in einem Jahr.
Und also es ist jetzt nicht so, dass die Anwälte jetzt
Ich glaube nicht, dass das in Thüringen so an der Tagesordnung ist. Keinesfalls. Aber die Sachen liegen auch schon ganz schön lange zurück. Die ersten Fälle sind von 2011. Also es ist eine ganz, ganz langwierige Geschichte mit persönlichen und juristischen Konsequenzen. Und ich bleibe jetzt mal erstmal auf der juristischen Ebene. Staatsanwalt sitzt gegenüber auf der anderen Seite, ein psychiatrischer Gutachter sitzt sogar auf der anderen Seite und eine Berufungskammer am Landgericht, die besteht aus in diesem Fall einer Berufsrichterin und zwei Schöffen. Und weil es eine Berufungsverhandlung ist, geht es nicht mit der Anklage los, sondern da wird das Urteil verlesen, was am Amtsgericht ergangen ist. Und jetzt wird es schon wieder kompliziert, weil das alles so lange her ist, aber ich versuche es einfach mal zu erklären. Also der Angeklagte, knapp 60, hat als Rechtsanwalt gearbeitet und so seit 2011, so hat sich das aus den Urteilen, geht hervor, dass er da angefangen hat, Geld, das seinen Mandanten zugestanden hat, nicht mehr an die auszuzahlen. In welche schlimmen finanziellen und persönlichen Nöte er da Leute gestürzt hat, das erzähle ich später. Ich muss es erstmal juristisch aufdröseln, weil auch das kein alltäglicher Fall. Das ist also irgendwann bekannt geworden und dann hat die Staatsanwaltschaft ganz schnell Anklage erhoben in zwei Fällen. Einfach, um da so ein Stoppzeichen zu setzen. Es gab noch viele andere Fälle, die weiter ermittelt wurden. Aber wenn die Leute immer weitermachen, gibt es immer mehr Geschädigte. Und in dem Fall war es so, dass der Anwalt, damals noch Anwalt, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden ist. Und zwar zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren und einem 2-jährigen Berufsverbot. Sowas wird alles erst rechtskräftig, wenn keine Berufung eingelegt hat gegen dieses, und das nenne ich jetzt das allererste Urteil, gegen dieses Urteil hat der Angeklagte Berufung eingelegt. Da ist dann 2018 am Landgericht Mühlhausen schon mal eine Berufung verhandelt worden. Muss ich ja nicht sagen, da geht es ja um die Gesamtexistenz. Und da hat das damalige Gericht dem Angeklagten dringend geraten, die Berufung zurückzunehmen. Das ist dann auch erfolgt. Und dann ist, ich meine, am 19. März 2018 ist dieses Urteil 2 Jahre auf Bewährung rechtskräftig geworden und es begann auch dieses 2-jährige Berufsverbot zu laufen. Das ist wichtig für die Folgeverfahren, die es gibt.
2 Jahre durfte er nicht als Anwalt tätig sein. Das steht ja dann auch in so einem Register drin.
Genau.
Hatten wir ja mal besprochen.
Genau, das steht dann im Anwaltsregister und da steht, ich weiß gar nicht, ob da Zulassung entzogen steht oder ob man da einfach die Leute löscht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da eine Weile Zulassung entzogen drin steht, damit den Leuten das klar ist, dass da was nicht stimmt.
Was sind denn das eigentlich für Gelder? Also du hast gesagt, das sind Gelder, die seinen Mandanten zugestanden hätten.
Genau.
Wie kommen diese Gelder zustande?
Das würde ich jetzt gerne an den aktuellen Verfahren erklären, aber ich musste das alte nochmal erwähnen, weil es extrem wichtig ist.
Also altes Verfahren, er wurde verurteilt, hatte die Berufung zurückgezogen und war damit eigentlich rechtskräftig verurteilt.
Genau.
Punkt.
Und jetzt sind wir in den anderen Verfahren, die es alle noch gab. Und da ist der Angeklagte auch vom Amtsgericht Nordhausen verurteilt worden. Und da ist er nämlich zu 2 Strafen verurteilt worden. Einmal zu 3 Jahren Haft und einmal zu einer mehr als 2-jährigen Haftstrafe. Jetzt muss ich gucken, 2 Jahre, 2 Monate waren es. Und normalerweise sagt man da ja, hä, wieso denn 2 Strafen? Das ist immer ein bisschen kompliziert, wenn jemand viel macht und zwischendurch schon mal verurteilt wird. Dann muss das, was verurteilt wird und dieses Urteil rechtskräftig wird, dann muss alles, was bis zur Rechtskraft dieses Urteiles passiert ist, das muss in eine Strafe gepackt werden und danach geht das wieder neu los. So, und deswegen habe ich das mit den 2 Jahren auf Bewährung erzählt, weil die sind rechtskräftig geworden und davor waren aber auch noch andere Fälle. Also hat man diese Fälle zusammengenommen in eine Strafe und die anderen Fälle wieder in eine Strafe. Das macht ja nun gut 5 Jahre Haft. Insgesamt, also ich rechne ja zusammen, die Juristen würden das jetzt nicht tun, die sprechen von 2 isolierten Freiheitsstrafen. Und dagegen hat der Anwalt Berufung eingelegt und das ist jetzt vom Landgericht Mühlhausen verhandelt worden. Die Richterin hat ganz großen Wert drauf gelegt, dass dieses Verfahren schon mehrfach terminiert war und immer wieder abgesagt wurde, weil einer der Verteidiger des Angeklagten erkrankt war. Der ist jetzt nicht mehr dabei. Also am Aushang standen noch 3 Verteidiger, 2 sind jetzt noch dabei. Und dass das Verfahren so ewig gedauert hat, wofür das Gericht nichts kann, hat für den Angeklagten, naja, eine ziemlich große Bedeutung, erzähle ich auch später.
Der Mann ist noch auf freiem Fuß, weil die Urteile eben noch nicht rechtskräftig sind. Aber die Geschädigten, die haben natürlich lange damit zu kämpfen und sie hatten auch große und haben auch große Probleme. Und darüber sprechen wir jetzt.
Es sind ganz viele Erbsachen, das ist mir aufgefallen. Es sind ganz viele Erbsachen, wo mehrere Leute eine Immobilie geerbt haben und sich dann irgendwie versucht haben zu einigen. Und in den allermeisten Fällen ist es auch gelungen. Ein Beispiel, 3 Erben, ein Haus. Eine dieser Erbinnen wohnt in diesem Haus und einigt sich mit den anderen beiden über den Anwalt. Sie zahlt die aus. Sie zahlt das Geld dann an den Anwalt, damit er es verteilt an die beiden Damen und der Anwalt behält das Geld. Es ist jetzt nicht so ein knallharter geplanter Betrug, sondern dem ist einfach auch irgendwie sein Leben so ein bisschen entglitten. Er soll auf sehr großem Fuß teilweise gelebt haben und das hat dann dazu geführt, dass er im Schneeballsystem immer, wenn Geld kam, wieder Mandanten befriedigt hat, also denen Geld gezahlt hat, die besonders gedrängt haben. Das ist in dem Fall aus Meiningen genau so gewesen.
Und in welcher Größenordnung ist das dann immer so ungefähr?
Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedliche Summen. Also die Dame, von der ich eben erzählt habe, da ging es um, ich meine, 12.000 Euro und die hat der Angeklagte kassiert, aber eben nicht weitergeleitet. Und Entschuldigung, das sind jetzt keine Unsummen, aber das können für Leute existenzielle Summen sein.
Klar.
Und weil der Anwalt das an die Miterben, die ehemaligen, nicht ausgezahlt hat, haben die dann die Zwangsversteigerung des Hauses, des Wohnhauses, des Zuhauses der Frau betrieben. Der Vorname ließ darauf schließen, dass die nicht mehr ganz jung war. Die haben dann die Zwangsversteigerung ihres Hauses, ihres Zuhauses betrieben, weil wenn du das Geld dem Anwalt zahlst, und der das nicht weiterleitet, dann haben die, die das Geld von dir kriegen, den Anspruch gegen dich, weil die können ja nichts dazu, wenn du es an den Falschen zahlst, wenn du so willst.
Mhm.
Also die musste dann nochmal zahlen, die Frau, damit ihr das Haus nicht unter, das sie eigentlich ja schon bezahlt hatte, nicht unterm Hintern weg versteigert wird, weil dieser Anwalt das Geld, was den Erben zustand, nicht an die ausgezahlt hat. Also ich stell mir vor, wie das ist, wenn du plötzlich wieder Briefe vom Gericht, vom Gerichtsvollzieher, von anderen Anwälten in deinem Briefkasten findest und dein Anwalt dann auch nicht mehr so richtig für dich erreichbar ist. Das ist, glaube ich, eine echte Katastrophe. Das
ja,
ist richtig schlimm. Ich kann noch ein Beispiel erzählen, da ging es um einen Leasingvertrag, einen Autoleasingvertrag. Da hat der Anwalt eine Frau vertreten und hat ihr irgendwann gesagt, nach einer Verhandlung in Hessen, also das könnte zu einem Vergleich kommen, da braucht er jetzt 3.000 Euro. Dann hat die Frau ihm 3000 Euro überwiesen und 2 Jahre später hat sie ein Urteil zugestellt gekriegt, dass sie jetzt 8400 Euro zahlen muss. Und zwar diese 3000 Euro waren nicht angekommen, der Vergleich war nicht zustande gekommen und sie hat jetzt so viel mehr noch zahlen müssen, die hat sich das Geld bei Freunden und Bekannten geborgt, damit es wahrscheinlich, also es ist alles, ich mag mir nicht vorstellen, die Leute sind ja noch nicht als Zeugen gehört worden, wie das deren Leben beeinflusst hat, was die für einen Stress hatten deswegen.
Vor allem gerade auch so Erbschaftssachen sind ja gar nicht so selten, dass sich da verschiedene Parteien streiten oder auch einigen mit Hausgeerben und so. Ja. Das passiert
und,
ja öfter.
Dann gibt es noch einen Fall, der ist ganz krass, dann höre ich auf damit. Der gehört aber zu dieser uralt, zu dieser allerersten Verurteilung. Da hat ein damaliger Azubi, der hat ein Erbe in mehrere 10.000 Euro bekommen. Und weil er nicht Verwandtschaft ersten Grades war, muss er darauf Erbschaftssteuer zahlen. Kann man überall nachlesen, wie die Freibeträge sind. Aber wenn man nicht, also jeder, der jetzt nicht in den ersten Grad fällt, der hat nur einen Freibetrag von 20.000 Euro und alles darüber hinaus muss er Erbschaftssteuer zahlen. Und in dem Fall war es so, dass der junge Mann das Geld nicht bekommen hat, aber das Finanzamt die Erbschaftssteuer von ihm haben wollte. Er hat also in der ersten Verhandlung erzählt, dass er jeden Monat 100 Euro abstottert ans Finanzamt auf eine Summe, die er nie in seinem Leben bekommen hat. Mhm. Also das ist so krass, so hart und das zeigt halt auch wieder, warum Anwälte ja auch eigentlich einer besonderen Kontrolle dann unterliegen, was ihre Vermögensverhältnisse betrifft. Verlotterte Vermögensverhältnisse, also ungeordnete, sind ein Grund, einem Anwalt, der sich ansonsten nichts zu Schulden kommen lassen hat, die Zulassung wegzunehmen. Weil die Gefahr halt so groß ist, dass man sich an den Geldern, die da auf dem Konto landen, bedient.
Das Geld, was ja dann dem Anwalt gegeben wird, damit er es an die Mandanten verteilt, das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen, dass das auf sein Privatkonto landet, sondern das muss ja ein bestimmtes Konto sein.
Ja, das muss ein anderes Konto sein. Das hat hier heißt jedenfalls so. Das heißt aber, also darüber kann der Anwalt auch verfügen. Es ist nur ein Konto, das bei einer Pfändung geschützt wäre. Deswegen ein anderes Konto. Das scheint er auch nicht so ganz korrekt gemacht zu haben. Ich will jetzt noch was sagen, bevor wir wieder zum Gericht kommen, wie das Ganze sozusagen für die Mandanten endete. Der hatte ja noch mehrere Mandanten. Da hat nämlich die Anwaltskammer dann ganz schnell reagiert und hat einen sogenannten Abwickler geschickt. Der übernimmt dann diese Kanzlei, guckt, ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, ob noch irgendwas zu retten ist.
Art Insolvenzverwalter.
Ja, allerdings lief gegen den jetzigen Angeklagten, gegen diesen Anwalt auch schon ein Insolvenzverfahren. Aber zumindest hat dieser Abwickler dafür gesorgt, dass die Mandate, die noch liefen, dass da nichts passiert ist, dass die nicht in die Verjährung zum Beispiel laufen oder so, dass der Anspruch also nicht mehr geltend gemacht werden kann, weil da einer jahrelang nichts gemacht hat oder so. Für die ist das geregelt worden. Das ist also auch ein festgelegtes Prozedere, was in so einem Fall dann greift, wenn jemand... Zum Beispiel kann ja auch ein Anwalt schwer krank werden oder sterben. Dann kommt die Anwaltskammer und schickt einen Abwickler und der guckt sich das dann an, damit die Leute auch ihre Unterlagen wiederkriegen, die sie da vielleicht liegen haben, die sie dringend brauchen oder so. Das ist also geklärt worden, aber was noch nicht geklärt ist, ist die Strafe für den ehemaligen Anwalt.
Und hat er denn jetzt was dazu gesagt am ersten Prozesstag oder hüllt er sich in Schweigen? Er kennt sich ja aus mit dem Gerichtsverfahren.
Ja, er hat nichts gesagt. Er hat wirklich gar nichts gesagt. Und seine Anwälte haben auch sofort gesagt, sie möchten gerne mit dem Gericht sprechen. Das hat eine gute Stunde gedauert. Es passiert hinter verschlossenen Türen. Da ist auch der Anwalt nicht dabei, der angeklagte Anwalt, sondern nur die sogenannten Prozessbeteiligten, Richterin, Schöffen, Staatsanwalt und die beiden Verteidiger. Das hat, wie gesagt, eine Weile gedauert. Und Deal heißt ja, wir einigen uns auf ein Strafmaß. Also wir einigen uns, wir loten aus, was möglich ist. Und dann kann man sich eine große Beweisaufnahme sparen. Und so der Deal heißt natürlich auch immer, der Angeklagte räumt irgendwas ein oder die Angeklagten. Das ist, steckt dahinter. Und wie gesagt, das hat eine ganze Weile gedauert und dann ging es plötzlich ganz schnell. Dann hieß es nämlich, okay, wir machen jetzt nicht weiter. Wir werden... am nächsten Verhandlungstag weitermachen. Wir haben noch keine Zeugen geladen. Wir wissen auch noch nicht, welche Zeugen wir dann laden werden. Aber ganz offensichtlich war es so, dass die Vorstellungen über den Ausgang dieses Verfahrens zwischen Verteidigern und Staatsanwalt doch erheblich auseinandergingen. Vielleicht hat auch das Gericht nicht mitgemacht, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen. Und jetzt muss ich wieder auf die allererste Verurteilung zurückkommen. Mhm, weil diese zwei Jahre auf Bewährung,
ja.
Die sind ja in dieser ersten Freiheitsstrafe, es gab ja zwei, einmal 3 Jahre, einmal 2 Jahre, 2 Monate und in dieser 3-jährigen Freiheitsstrafe, da sind diese 2 Jahre auf Bewährung mit eingeflossen, weil es eine Gesamtstrafe war und weil halt noch was dazugekommen ist, waren es dann 3 Jahre und es gab logischerweise keine Bewährung mehr, weil bei 2 Jahren ist Schluss, gibt's keine mehr. Jetzt ist es aber so, dass diese allererste Verurteilung, diese Bewährungsstrafe, das waren also 2 Jahre auf Bewährung und die Bewährungszeit hätte oder betrug 4 Jahre. Und die 4 Jahre sind um.
Ah, okay.
Um. Damit kann man diese 2 Jahre auf Bewährung nicht mehr einbeziehen in diese Freiheitsstrafe, weil die gelten als verbüßt.
Ah, okay. Hm.
Also ist jetzt praktisch alles wieder neu. Jetzt müssen wieder neue Gesamtstrafen gebildet werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Angeklagte vielleicht sogar damit liebäugelt, weil es kommt ja auch noch dazu, der wahnsinnig lange Zeitablauf.
Ja, wann war der auch? Den Zeitablauf musst du mal ganz kurz sagen, der ist seit wann?
17 verurteilt worden das erste Mal und
seit Jahren
18 dann die Berufung und dann ist er am 8. Oktober 2021 verurteilt worden zu diesen beiden 3 Jahre und 2 Jahre, 2 Monate.
Mhm.
Und jetzt, 24, wird die Berufung verhandelt. Und also die Vorsitzende hat vorgelesen, wann sie immer verhandeln wollte. Das erste Mal wollte sie wenige Monate nach der Verurteilung schon verhandeln und da war dann immer der Verteidiger krank und
also die war ein bisschen
Nein, die war ganz seriös, aber sie hat es einfach mal vorgelesen, warum es jetzt gelaufen ist, wie es gelaufen ist. So, jetzt will ich noch was sagen, es ist ja so bei einer Berufung, wenn nur der Angeklagte Berufung einlegt, dann kann es nicht schlimmer werden. In dem Fall hat aber auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Da kann es dann doch schlimmer werden.
Mhm.
Und zwar ging es da noch um, dass nachdem das schon rechtskräftig geworden war, die erste Verurteilung, da soll er noch Gebührenrechnungen gestellt haben. Also praktisch nach dieser Rechtskraft, wo er ja ein Berufsverbot auch hatte, da soll er noch Gebührenrechnungen an 2 Mandanten geschrieben haben. Da sagt das erste Gericht, da ist er freigesprochen worden. Davon. Und da will der Staatsanwalt aber auch eine Verurteilung.
Also sehr viel Juristisches dabei, aber es ist klar, ein ehemaliger Anwalt wurde bereits verurteilt, weil er sich Geld, was eigentlich seinem Mandanten zugestanden hätte, in die eigene Tasche gesteckt hat. Und damit hat er dann sein Leben ein bisschen, ich würde sagen, aufgebessert. Und die Zeit, die spielt für ihn.
Erstens, wer viel Macht, kriegt viel geschenkt. Je länger es her ist, desto gut für den Angeklagten. Und hier hat man ja sozusagen das konkrete Beispiel, dass diese 2-jährige Bewährungsstrafe schon nicht mehr einbezogen werden darf.
Wie geht's denn da jetzt eigentlich weiter, wenn du gesagt hast, Moment mal, Zeugen, wissen wir noch gar nicht, ob und welche kommen. Wie geht's da jetzt weiter?
Na, es gibt noch mehrere Verhandlungstage und ob die bisher festgelegten reichen, das ist auch noch nicht klar. Und vielleicht gibt es ja am nächsten Verhandlungstag noch die große Überraschung, dass man sich einigt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Und wenn nicht, dann müssen alle Zeugen nochmal kommen. Und ob die, wie gesagt, erster Fall 2011, ob die sich noch wirklich gut erinnern.
Das denke ich aber schon.
Das denke ich in dem Fall nämlich auch, weil das ist ja so ein singuläres Ereignis im Leben, wenn man vertraut ja einem Anwalt. Man hat von nichts eine Ahnung in den allermeisten Fällen. Und dann geht das so schief und man hat so viel Ärger. Ich glaube tatsächlich, dass man sich das merkt. Und dann gibt es natürlich auch, also es gibt so, der hat sogar über WhatsApp mit seinen Mandanten kommuniziert. Das ist jetzt für mich neu, aber ja, wahrscheinlich ist das inzwischen auch eine seriöse Art, Mandanten was mitzuteilen. Ja, aber also jetzt nicht nur Nachrichten, kann nicht, komm dann oder so, sondern auch wirklich so, so Sachen, wann was überwiesen worden ist und so, naja.
Also ich könnte mir nämlich schon vorstellen, dass, weil du sagst, ob man sich daran erinnert, glaube ich schon auch, weil ja der Schriftverkehr logischerweise, weil auch der Schriftverkehr, wenn es welchen gibt, dann aber von den Geschädigten garantiert aufgehoben.
Das auf jeden Fall, aber ich glaube, da haben viele angerufen und haben gesagt, was ist denn da jetzt los? Und dann sind sie vertröstet worden.
Und bei so einem Fall ist denn da eigentlich im Gerichtssaal in Anführungszeichen was los? Da habe ich ja auch schon oft gehört, dass die Geschädigten dann manchmal hinten drin sitzen.
In dem Fall war es nicht so. Mhm. In dem anderen Fall war es so, in dem Fall war es jetzt nicht so. Das kann immer an den Folgetagen ganz anders sein, weil es gibt ja öffentliche Berichterstattung dazu und dann erfahren die Leute was und dann rufen die vielleicht an und gehen dann dahin.
Und hat er auf dich so einen Eindruck gemacht, als ob er da irgendwie, ja, wie soll ich sagen?
Der hatte auf mich einen ganz normalen Eindruck gemacht.
Okay, also jetzt nicht so reumütig oder ich war es nicht oder
also dass das jetzt so. Vielleicht, er hat ja nichts, er hat kein einziges Wort gesagt, ich habe nichts von ihm gehört, aber er wirkte jetzt auch nicht besonders selbstbewusst, das könnte ich jetzt auch nicht sagen.
Gut, ja, Conny, das ist mal wieder tatsächlich öfter mal bei uns ein Anwalt auf der Anklagebank, aber so oft passiert das eigentlich nicht. Nee. Vielleicht ist gerade irgendwie ja, Zufall.
Denke ich auch.
Dann danke für die Einblicke, dann geht's da weiter im, wann geht's weiter?
Mitte April.
Dann, wir werden das auf jeden Fall verfolgen, das Berufungsverfahren und dann, ob alle Zeugen nochmal oder ob Zeugen gehört werden oder ob der Angeklagte sich vielleicht doch äußert oder ob vielleicht ein Deal dann zustande kommt, das werden wir natürlich berichten. Und ich sage, Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Das nächste Mal hören wir uns mit einem neuen Prozess, bei dem wir wieder dabei waren. Wie immer alle 2 Wochen montags gibt es ja eine neue Folge von uns zu hören in der App der ARD Audiothek. Und da finden Sie auch viele andere spannende Podcasts. Da der Hinweis an dieser Stelle, gern auch mal in der Rubrik True Crime vorbeischauen und dann reinhören. Viel Spaß dabei.